Das war meine erste Scheibe, wo ich einen Drumbreak drauf gefunden habe und dann irgendwie so erahnt habe, okay, es könnte sein, dass man so vielleicht Beats macht. Und da habe ich dann irgendwie ein paar Kratzer gemacht an der Stelle, weil es ja hieß Plattenkratzen. Und es war auch nicht dumm, weil es ist ein Loop entstanden und ich habe diesen Loop dann auf Tape mitgeschnitten und habe den halt auf dem Walkman gepumpt dann am nächsten Tag und habe mir halt einen Ast gefreut, dass ich meinen ersten Hip-Hop-Beat habe, der auch wirklich so klingt, ne?
Let's talk about Wax. Flux FM an der Nadel. Ein Flux FM Podcast über das gute Gefühl mit Vinyl.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der Nadel. Wir schreiben April 2026, der Record Store Day steht in den Startlöchern und Musik wird heute oft nur am Laptop zusammengebaut und in sterilen Playlisten konsumiert. Schade, denn es gibt noch eine ganz andere Welt, die Welt des warmen Knisterns der echten Instrumente und an diesem Wochenende bzw. am 18.04. feiern wir das Ganze beim Record Store Day im Fluxbau. Das Fest der unabhängigen Plattenläden und der Schallplatte. Mein heutiger Gast Flo Mega atmet diesen analogen Vibe wie kaum ein zweiter in Deutschland. Vor genau 15 Jahren, 2011, hat er mit seinem Debüt den echten ungeschliffenen Soul in die hiesige Poplandschaft geholt. Eine unverwechselbare Reibeisenstimme und eine gehörige Portion Hip-Hop-Attitüde. Damit baut er Brücken zwischen Bremen, Motown und der Gegenwart. Hallo Flo, Mega, wie geht's dir?
Moin, das ist aber sehr ausgeschmückt, danke.
Warst du zufrieden mit dieser kleinen Einladung?
Ja, auf jeden Fall, aber es ist die Zeiten haben sich in der Tat geändert. Also eigentlich war dein Intro mit dem, man baut Sachen am Rechner zusammen und Playlists und so weiter, jetzt nicht... unaktuell. Also das sind schon Dilemmas und in denen auch ich stecke, weil dieser Idealismus von damals, der ist auch bei mir ein Stück weit verflogen, muss ich sagen, weil das pure Überleben in dieser Musikwelt ist nicht möglich, wenn man nicht ein bestimmtes Budget erarbeitet hat und sich diese Analogie auch leisten kann, ne? Also ich persönlich, meinem nächsten Ding werde wieder aus der Box arbeiten, weil ich mir überhaupt keine Studioaufnahmen oder analoge Szenarien leisten kann gerade.
Ja, es ist und, alles unfassbar teuer geworden, ne?
Ja, und es ist auch, wie soll ich sagen, ich bin independent gesehen nicht so stabil und eigenständig, dass ich eine unkommerzielle Arbeit einfach so releasen kann. So, also das ist zu viel Arbeit einfach. Das packe ich einfach nicht, ne? Also ich bin angewiesen auf Strukturen, so wie ich sie kennengelernt habe. Und dementsprechend muss ich Kompromisse eingehen und damit ich überlebe. Ja. Also es wäre schön und danke für diese Huldigung, weil das ist wahr in der Tat, wenn ich manchmal so zurückdenke an mein Schaffen, was ich ja auch selber mit Wert aufladen möchte, weil das ja nicht immer alles so linear weitergeht im Leben, muss man sich manchmal natürlich dran erinnern, was habe ich denn so gemacht? Und ja, ich weiß, dass ich gewisse Sachen bewegt habe und ich freue mich auch, wenn das wahrgenommen wird und ich darauf angesprochen werde.
15 Jahre ist jetzt die wirklich wahren Dinge her, erscheint als exklusive Geburtstagsedition auf Vinyl am 18.04. Wenn du dich jetzt zurückbeamst ins Jahr 2011, an den Tag, als du die allererste physische Pressung deines Debütalbums in den Händen hieltest, kannst du dich daran erinnern?
Ja, immer. Also auch vorher schon Platten gemacht in der Hip-Hop-Zeit. Wir hatten ja so ein Label in Bremen und haben dann so kleine Auflagen gemacht und das war immer, also jeder, der released, wird dieses Gefühl einfach sehr, sehr feiern, wenn man dann sein fertiges Produkt in der Hand hat, ja.
Was war das für ein Tag, was war das für ein Gefühl damals, das Debütalbum von deinem eigenen Projekt ja in den Händen zu halten?
Ich kann mich nicht mehr an den Tag erinnern, wir haben damals viel gefeiert. Und auch wie heute gab es keine Wochenenden wirklich. Also es gibt eigentlich immer nur so ein Durchballern. Und ich weiß, es gab halt irgendeinen Tag, wo das ankam. So. Und das ist immer ein tolles Gefühl. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, welcher Tag das war, wie das Wetter war oder wie ich drauf war. Aber das war natürlich, es ist halt immer ein tolles Gefühl, wenn man Dinge zum Abschluss gebracht hat und dann das fertige Produkt in der Hand hält. Weil man auch innerhalb dieses Prozesses auch mit Widersprüchen arbeiten muss und auch mit Phasen, die nicht so angenehm sind, was viele Leute nicht akzeptieren wollen heutzutage. Und ich finde, künstlerisch ist es wichtig, dass man versteht, dass es Phasen gibt in dem Ganzen, die auch unbequem sind. Und wenn das alles vorbei ist und dann das Produkt, und ich sage Produkt, nicht das Kunstwerk, in der Hand ist, man das in der Hand hält, dann ist es eine große Erleichterung, weil das bedeutet, dass jetzt ab da gewisse Dinge passieren, die einen erstmal ein, zwei Jahre am Leben erhalten.
Ja, und gewisse Dinge passieren, die man nicht mehr beeinflussen kann.
Ja.
Weil das Ding ist fertig gepresst, ne? Da gibt es ja nichts mehr dran zu rütteln.
Ja, das ist klar. Es gibt immer diese Makel, diese Sachen hätte ich mal und scheiße, am liebsten hätte ich das so getextet oder warum haben wir da nicht einen Halbton höher oder was? Ich weiß nicht, keine Ahnung. sicherlich.
Das hast du auch noch bei deinem Debütalbum jetzt, wenn du das durchhörst?
Auf jeden Fall. Also da sind auch ein, zwei Songs drauf, wo ich sage so, oh, hätte ich nicht unbedingt machen müssen. Also ja.
Du hast mit Freunden, hast du gerade schon erzählt, damals in Bremen, bevor das ganze Flo-Mega-Ding so richtig losging, schon auch Platten rausgebracht. Was war so dein erster Bezug zu Vinyl? Kam das aus der Familie oder woher kam das?
Ja, schon. Das kam aus der Familie. Mein Vater hatte Platten. Mein Vater war in England öfters und hatte ein paar Motown-Scheiben und Stax-Scheiben mitgebracht irgendwann vor meiner Geburt und die waren halt auch immer da. Neben anderen Sachen wie Schnuckenack Reinhardt und was weiß ich, also verschiedene Genres und Interessen. Jazz, viel Jazz von meinem Großvater. Wir sind ja hier eine amerikanische Stadt gewesen. Das heißt, ich habe sehr viel Jazz mitbekommen. Big Band, Benny Goodman, Teddy Wilson, Count Basie, Glenn Miller. Diese ganze Musik habe ich mitbekommen. Die wurde auch intensiv gelebt, weil beide Väter haben im Hafen gearbeitet und die ganze Kultur war mir auch vertraut von jungen Jahren an. Und meine erste Vinyl war, ich habe irgendwann eine Billiganlage bekommen, so eine Plastikanlage von Billy Billig irgendwo bei Schnellsen bei Hamburg. Da gab es so einen Laden, der hieß Billy Billig. Da habe ich so eine Billiganlage, so ein Plastikhaufen, einfach so eine ganz schlechte Hi-Fi-Anlage mit einem Plattenspieler oben drauf, mit Kassette und CD und weiß ich nicht. Und mit so einem ganz kaputten Arm, mit so einer schrecklichen Nadel. Und dann habe ich irgendwie Vinylplatten bekommen zu Weihnachten dann. Ne? Ich glaube Simply Red, Genesis, Vanilla Ice und solche Sachen. Dann habe ich angefangen, die zu scratchen und auf diesem kaputten Ding halt. Die Platten waren dann halt auch Schrott irgendwie und weil der Teller viel zu klein war und auch nicht mit Gummimatte und ich wusste auch nicht, wie das geht. Und ich habe auch, weil ich ja dann auch Fanta 4 gehört habe, Dieter war ja dann in 92 und dann hieß es ja immer Platten kratzen und dann dachte ich immer, okay, man muss die Platten zerkratzen. Vielleicht kommen so Loops da raus und dann habe ich die zerkratzt und dann kamen da Loops raus, die eben krumm waren und die habe ich dann auf Tape aufgenommen, weil ich nicht mal wusste, was ein Sampler war. Und hatte dann meine ersten Loops. Mein Vater hatte mir so ein paar Soul-Scheiben gegeben, die ihm zu heavy waren. Die waren einfach so ein bisschen psychedelisch, das war nicht so sein Ding. Und da waren aber Breaks drauf. Das war zum Beispiel eine sehr geile Scheibe, die ich immer noch, oder die ich neu bekommen habe, irgendwann in Köln im Stecken. Wurde sie aufgelegt und die hat er mir gleich mitgegeben. Und zwar ist das... welche Scheibe ist das denn nochmal? Coming from all ends. Ich muss gleich nachgucken. Also
von New Birth?
The New Birth, exakt. Und da ist ein Break drauf. Das war meine erste Scheibe, wo ich einen Drum-Break drauf gefunden habe und dann irgendwie so erahnt habe, okay, es könnte sein, dass man so vielleicht Beats macht. Und da habe ich dann irgendwie ein paar Kratzer gemacht an der Stelle. Weil es ja hieß Plattenkratzen.
Bisschen zu wörtlich genommen, ne?
Sehr, sehr. Und es war auch nicht dumm, weil es ist ein Loop entstanden. Und ich habe diesen Loop dann auf Tape mitgeschnitten. Und hatte dann ganzes Tape, also eine so eine Chrom-Kassette voll mit diesem Loop und hab den halt auf dem Walkman gepumpt dann am nächsten Tag und hab mir halt einen Ast gefreut, dass ich meinen ersten Hip-Hop-Beat habe, der auch wirklich so klingt, ne?
Also, sehr gut. Das heißt, das ist die Platte in deiner Sammlung zu Hause, die du auflegen würdest, um jemanden zu erklären, mit welchem Mindset du damals angefangen hast, Musik zu machen.
Ohne Kratzen, aber mit Erklärung, ja. Also auf jeden Fall. Ja.
Sehr schön. Ja. Wann kamen die Hip-Hop-Einflüsse dazu? Wenn du sagst, von deinem Elternhaus gab es viel Jazz und Big Band, waren das dann über den Freundeskreis, über die Community da in Bremen oder woher kam das?
Auf jeden Fall, das war überall in der Luft, wenig, aber eben auffällig. Also es war nicht so wie heute, dass man eher in Trouble gerät, sondern es gab wenige Leute in der Schule, die das überhaupt kannten. Wenige Leute, die gesprüht haben oder irgendwas. Und es gab verschiedene Einflüsse. Also in der Tat auch wirklich die Fanta 4, weil die waren im Radio, aber auch MC Solar, der im Radio lief, oder General Levy, später mit Jungle, mit dem Jungle Sound, mit Incredible, Icky Icky. Und das lief im Radio, ne? Und das waren so Sachen, die übers Radio kamen. Dann, ja, natürlich Freunde, die halt irgendwie die CDs hatten, die irgendwie verboten waren, Two Live Crew, Ice-T mit den harten Worten, ne, also das, was die Eltern auch nicht hören wollten, was sie auch nicht verstanden haben, was wir natürlich genutzt haben, um uns abzuspalten, so wie es sich auch jetzt junge Leute abspalten, wie das immer so ist eben.
Das gehört einfach dazu.
Gehört dazu, die Art und Weise, wie, ist halt irgendwie immer anders, aber von der Struktur ist es immer ähnlich. Und also das war letztendlich im Blütenstaub natürlich das ganze Zeug. Das war überall, da gab es Skateplätze, da gab es irgendwie eine Hall, wo Leute gesprüht haben. Wir waren ja noch klein, also wir durften ja nicht in Clubs. Ich war dann, weiß nicht, 92 war ich 12, so dann ging's los, ne, so langsam mit so Einflüssen, 93, 13, immer so weiter. Also ich bin immer so alt wie die Endzahl des Jahres. Also so ging das dann weiter, bis man dann mit 15 mal auf eine Jam durfte und dann hat man Leute kennengelernt und dann ging es auch los irgendwie. Dann ist man irgendwie nachts los und hat irgendwie rumgeschmiert und ist mal irgendwie heimlich mit dem Zug irgendwo auf eine Jam gefahren, ohne das den Eltern zu sagen und so weiter und so. Und dann ging es los. Dann war man irgendwie in so einer Mitmachkultur, wo viele Leute drin waren, die irgendwie Außenseiter waren. So.
Es ist spannend von jemandem zu hören, der damals live dabei war, wie die ganze Hip-Hop-Kultur mit Sprayen, mit Auflegen, mit heimlich Musik hören, die vielleicht die Eltern nicht so prickelnd fanden. Ja. Wie das alles angefangen hat hier in Deutschland, weil
das
wird ja auch weniger und weniger, dass Leute irgendwie jetzt so offen davon erzählen können, sozusagen.
Ja, also ich meine, wir sind ja noch mal eine Generation später so und ich finde das auch wenn ich drüber rede, ich meine, es erfreut mich irgendwie, aber auch dieses Generationsgelaber, das ist mir dann auch irgendwie zu crazy, dann ich bin jetzt 46 so, ich denke mittlerweile auch ein bisschen anders, ich will das nicht mehr so ganz so glorifizieren, aber es erfreut mich schon, wenn ich daran zurückdenke, wenn du mich fragst, so wie war das mit der Platte und diese kleinen Wunder, diese kleinen Magic Moments, so das ist etwas, das ist magisch, das ist nach wie vor für mich sehr, sehr positiv aufgeladen. Also, aber wenn ich dann, also wenn es dann so losgeht mit, wenn es dann so aufgeblasen wird, dann wird es mir auch zu viel irgendwie, weil es ist letztendlich ganz simpel, es sind einfache Pattern, die jeder bedienen kann und die, mit denen hast du Zeit, dich um dein Business zu kümmern, wenn du es denn drauf hast mit Business, ich nicht so, ehrlich gesagt, aber du hast letztendlich Zeit, neben deinem Schaffen, was bedeutet Drum Machine und Reime schreiben, hast du sehr viel Zeit für andere Sachen. Das heißt, es ist eine Vereinfachung von Musikproduktion und auch eine sehr ego-lastige Produktion, weil klar gibt's Crews, aber es gibt auch eben sehr viele Einzelgänger in so, die eben einen erzählen. Und das ist schon, das hat auch, ich finde auch einen kritischen Aspekt, das Ganze, den ich heute irgendwie ein bisschen anders sehe, so wo ich mich frage, wo ist denn da eigentlich wirklich so der soziale Aspekt in Form, dass man das dann auch gemeinsam durchzieht, weil meistens sind es immer einzelne Leute, die auch einzelne Geschichte erzählen, wie sie selber es alleine gemacht haben. So, das ist halt ein Aspekt, der der in der ganzen Modernisierung und in dem ganzen Kapitalismus eben, finde ich, eine kritische Komponente aufweist. So. Aber wie war die Frage?
Kapitalismus fördert Hyperindividualisierung. Das macht sich dann wahrscheinlich auch in der Musik bemerkbar,
ja, das sind
wie
ja,
du das, schon das, gesagt hast.
Das sind ja die Vorboten davon, ne? Also Hip-Hop ist hat ja einen großen Einfluss neben Punk. Wobei jetzt der Punk wiederkommt, und Punk nimmt ja auf jeden Fall mehr dieses Band-Ding mit. Also wir kommen gemeinsam aus der Garage und sind solidarisch und machen das zusammen und teilen. Also das kommt auch wieder rein, wobei beides eine Punk-Energie hat. Aber Punk an sich lebt eigentlich mehr das Zusammen, und Hip-Hop lebt eher das den Ego-Move aus.
Wobei ich schon das Gefühl habe, dass in den 90ern, 2000ern dieses Community-Gefühl, vor allem auch aus dem US-Rap mit East Coast, West Coast, dass es da mehr Kollektive gab, schon noch ein bisschen stärker vertreten war, als es heutzutage der Fall ist mit den ganzen Rappern, die heutzutage die Charts dominieren, wo es eben dieses Ego-dominierte, ich bin der Geilste, hab die besten Autos und die etc.
Ja, das ist dieses Phänomen von Mimik, von Imitieren, dass wenn man in einem Kreis ist, wo jeder dieselben Chancen hat, dann imitiert man sich gegenseitig und geht es schnell um Status und was weiß ich. Aber ich meine, das ging es immer ein bisschen, weil auch aus dem Ghetto rauszukommen soziales Kapital braucht, dass Muskelkraft zum Beispiel eher positiv konnotiert ist, weil es die einzige Möglichkeit ist, sich zu wehren gegen Hass oder gegen Rassismus oder was weiß ich. Aber andere Geschichte. Also letztendlich was wollte ich sagen? Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall, es stimmt. Es war, wobei, wie gesagt, die Communities in den USA nochmal anders sind wie hier, finde ich. Und auch in Frankreich nochmal anders sind. Also Deutschland hat einfach dieses Hinterherhängen-Problem, weil Hitler den Schlager halt gebracht hat und den Chanson zerstört hat, hat Deutschland immer diese Spalte. Ne? Und nicht unbedingt eine integrierte andere Kulturen. Das ist alles sehr unterbrochen, und das nimmt sich jetzt langsam die Mitte. Das fängt jetzt erst an hier. Das war schon in anderen, aber ist eine lange Geschichte. Ich weiß ist eigentlich auch nicht viel. ich hatte einen starken schwarzen Tee.
Das Thema eines anderen Podcasts.
Auf jeden Fall.
Ich würde gerne ein bisschen mehr über dein vielleicht auch privates Vinylverhalten sprechen wollen. Jetzt mal abseits davon, dass du ja auch Musiker bist und Musik rausbringst und im Studio stehst, gehört ja so für viele VinylliebhaberInnen auch dieses wochenlange Suchen nach, auch aus MusikerInnen Perspektive, nach dem perfekten Drumbreak irgendwie auf obskuren Platten suchen, quasi so ein bisschen zur Religion. Gehst du heute noch selbst auf die Jagd, so in muffigen Kellerplattenläden irgendwo in der Bremer Innenstadt, die man nach dem dritten Mal hinschauen erst erkennt? Oder hat sich so dein Verhältnis zum Plattensammeln verändert im Vergleich zu früher?
Im Moment ja. Im Moment ist es nicht wie früher. Im Moment sammle ich nicht wie früher. Im Moment bin ich sehr auf Abstand, weil ich gerade pragmatisch denken muss und eben auch manchmal irgendwie eine Mucke-Overdose hab. Ich habe dann so, gerade mein Fable jetzt ist gerade Outsider-Music, Songs in the Key of Z, also wirklich Musik von Außenseitern, von Menschen aus dem Abseits, von Menschen, die irgendwas gerne wollen, irgendwas verstehen, aber irgendwie dabei komisch sind. So, das ist sehr interessant, finde ich. Das höre ich einfach übers Handy. Ich höre gerade eigentlich nicht viel Vinyl. Ich habe auch nicht sehr viel Vinyl. Ich habe also eine überschaubare Sammlung. Ich würde wieder mehr sammeln, und wenn ich mir demnächst, was der Plan ist, endlich mal eine MPC gönne. Weil, also ich hatte früher auch einen Sampler, einen Atari, was weiß ich, da war das natürlich klar, dass man irgendwie Futter sucht, einmal zum Hören und einmal zum Samplen. Natürlich, dadurch, dass ich beide Seiten kenne, analoge Welt, digitale Welt, musste ich viele Sachen erstmal verarbeiten über Jahre und ich habe einfach so mein Verhalten eine Zeit lang jetzt echt geändert. Ich bin jetzt gerade nicht mehr so auf dem Vinyl-Sammel, auf dem Digger-Trip, so, weil ich bin da auch kein edler Sammler, ich bin kein Trophäenjäger, ich habe da keinen Status erreicht, so, ich habe da kein, ja. Ich kann da nicht in einem Kreis stehen mit Hulk Hoden und mit Twit und dann mitreden da, wie die drüber reden, das kann ich nicht, so, die sammeln ganz anders, ne, also, ich weiß, wie man Sachen erkennt und ich müsste mich da wieder reinarbeiten, aber ich werde erst wieder anfangen damit, sobald ich ein Standalone habe, wo dieses ganze Prozedere auch zu passt. Ne? Also wenn ich weiß, da ich sitze da abends irgendwie ein bisschen mit meiner MPC und lasse ein paar Platten ablaufen, dann macht das auch wieder Sinn für mich, wenn dieses Setup wieder da ist. Im Moment, in den letzten Jahren habe ich das nicht so gehandhabt. Und es ist natürlich auch ein bisschen traurig, dass man erst sammelt, wenn man irgendwie wieder was nehmen kann, also nehmen, sich bedienen kann. Das ist, ob das jetzt mein State of Mind ist, weiß ich gar nicht mal so. Also im Moment auf jeden Fall habe ich nicht so den Nerv zum Hören, weil ich extrem viel zu tun habe und nur am Hechten und am Reisen bin und am Organisieren. Und da ist dieses Vinylverhalten nicht so präsent, das ist gerade weit weg, ehrlich gesagt. Also ich wollte gestern mal eine Scheibe auflegen, habe ich mit meinem Sohn ein bisschen Brettspiel gespielt und dann dabei mal irgendwie eine Jan Ackermann laufen lassen oder so. Das ist natürlich ein geiles Feeling. Das ist natürlich wunderschön, wenn man irgendwie zusammen spielt und da läuft eine Vinyl nebenbei und dann musst du aufstehen, die umdrehen und so. Aber wir haben unser Verhalten halt echt verändert, diese Bequemlichkeit, dass alles einfach durchläuft. Ich meine, ich bin echt kein Freund von Playlists und ich finde das sehr anstrengend, dass man einfach nur noch sich bedienen lässt und der Algorithmus alles für einen regelt, und finde ich sehr traurig, also dass man nicht mehr selber intuitiv sich selbst triggert oder sich selbst irgendwie Reize schafft, sondern dass das irgendwie so von etwas, was immer da war, irgendwie jetzt digital vorgelegt wird, das finde ich extrem unspannend. Auch wenn da manchmal tolle Sachen natürlich bei rumkommen, aber ich finde es extrem unspannend. Man will das selber machen.
Das ist ja auch gerade so ein bisschen zumindest der positive Aspekt an dem Vinyl-Hype, ich nenne es mal Vinyl-Hype der letzten 5, 6 Jahre, dass zumindest gefühlt, ich weiß nicht, ob das in Realität auch so ist, aber dass der Wert von Musik zumindest bei einer gewissen Gruppe von Menschen, die Musik konsumieren, wieder ein bisschen mehr im Fokus steht als ich lasse mich nur die ganze Zeit von irgendwelchen Playlisten berieseln.
Ja.
Dass man wirklich diesen Akt des Musikkaufens in den Plattenladen gehen, da vielleicht mal 2, 3 Stunden verbringen und schauen, was einem da so zufliegt, dass das noch eine ganz andere Wertigkeit hat als ich setze mich zu Hause freitags hin und gucke, welche Alben auf Spotify rausgekommen sind. Das ist der schöne Aspekt davon.
Ja.
Natürlich gibt's immer auch diese sehr durchkapitalisierte Sichtweise, dass die Vinylpresswerke durch die ganzen Mainstream-Releases überfordert sind oder dass jetzt selbst so Supermärkte Plattenspieler anbieten, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, sei mal dahingestellt, hat immer alles seine positiven und negativen Aspekte, aber dieser Vinyl-Boom lässt sich, glaube ich, auch nicht wegdiskutieren, was ja gerade auch wahrscheinlich daher kommt, dass eben alles gerade so digitalisiert ist und die Menschen wieder was Haptisches haben wollen. Das ist ja eigentlich auch was Schönes.
Sicherlich. Ist nichts hinzuzufügen, sehe ich auch so auf jeden Fall. Ja.
Du, 2011 kam, wie gesagt, das Debütalbum raus. Du hast vorhin schon gesagt, da gibt's so 1, 2 Songs, die würdest du heute nicht mehr so machen, würdest du vielleicht anders ein bisschen aufziehen.
Ja.
Und trotzdem finde ich, dass damals die Musik aus den, ich sag mal, 2000ern bis 2015, 16, vor allem, wenn man sie auf Vinyl gehört hat, heute noch so eine gewisse Dreckigkeit mit drin hat, so ein analoges Rauschen. Mhm. Und da habe ich immer das Gefühl, das braucht's auch, um so ein bisschen ein emotional zu kriegen. Siehst du das ähnlich?
Ja, ich muss sagen, dass die wirklich waren Dinge jetzt remastered wurde und die klingt tausendmal besser als vorher, finde ich. Als die alte Version. Und und auch wenn das jetzt ein Ding aus der Box wäre und das wäre gut gemastert, dann ist es einfach, finde ich, erstmal kein Thema. Oberflächlich gesehen. Ne, wenn es nicht zu bassig ist, wenn es irgendwie nicht missverstanden ist, wenn es wirklich ein Vinyl-Mix ist und nicht irgendwie ein missverstandener digitalen Mix, der irgendwie einfach ist. Ich habe eine Vinyl, die heißt Kellerparty, die ist einfach so bassig. Die habe ich gemacht, diese Scheibe. Das war mein erstes eigenes Projekt. Das ist natürlich alles vom Rechner außer Box und dann auf Vinyl. Und ich finde, die Klinke ist nicht so toll, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, in der Tat ist es etwas, was vorher schon seine Wege gehen muss und seine richtigen Headrooms braucht, damit es auf Vinyl gut klingt, auf jeden Fall. Und natürlich, wenn es live gespielt ist und analog ist und magische Magneten durchwandert hat, dann ist es auf Vinyl, ist es da richtig eingebettet am Ende, natürlich. Im besten Fall, ja, klar. Oder Hip-Hop-Scheiben, die irgendwie durch einen warmen Sampler mit einem warmen lauten Output gehen, durch einen N-Sonic oder durch einen, keine Ahnung, die MPC-Sounds oder was weiß ich. Diese Körnung da drin, was weiß ich, das sind zu so Feinheiten, die hört man auf jeden Fall. Also Wärme wird auf jeden Fall darauf nochmal aufgewertet. So. Oder dann auch so Sachen wie früher, dass man irgendwie Masterings auf Halbspeed gemastert hat oder irgendwie und dann auf Double Speed quasi rausgegeben hat, solche Sachen. Also sehr interessante Sachen, die ich alle nicht beherrsche, natürlich nicht, wovon ich nur gehört habe. Aber es gibt natürlich viele, viele Dinge, die, also klar, oder auch eben einfach etwas zu überreißen oder so, ne? Irgendwie im Proberaum mit einem Küchenradio mitschneiden und das auf Vinyl bringen, kommt bestimmt derbe geil. Also
sehr schön. Das heißt, diese Anniversary Edition, die dann am 18.04. in den Plattenläden stehen wird, das ist dann quasi alles nochmal ein bisschen aufgehübscht und schick gemacht und klingt deiner Meinung nach besser als das, was damals 2011 rausgekommen ist.
Auf jeden Fall.
Gibt es das auch so auf verschiedenen, wie stehst du zu verschiedenen Vinylfarben oder muss es immer das Schwarze sein?
Ja, ich meine, ich habe mich jetzt hier überraschen lassen. Da ist eine weiß und eine schwarz, finde ich immer lustig. Finde ich okay. Das ist, weiß ich nicht, sowohl als auch. Ich finde beides, ich finde alles okay. Ich finde das okay. Sieht lustig aus, wenn da irgendwie buntes Plastik ist, so, warum nicht? Also, und wenn nicht, ist auch okay. Also.
Sehr schön, okay. Dass so ein Album nach 15 Jahren noch so eine Relevanz hat, jetzt zum Record Store Day neu gepresst zu werden, ist ja schon sehr, sehr nett auch für dich als Erschaffer sozusagen. Was glaubst du, ist das Geheimnis des Albums, dass es den Test der Zeit so gut überstanden hat?
Ich weiß nicht, ob das noch so viel Relevanz hat, ehrlich gesagt. Also ich habe was dafür getan, dass ich nicht aus dem Game rausfliege, weil das ist auch nicht undenkbar, finde ich, weil ich weiß nicht, ob ich so sehr gebraucht werde jetzt im politischen Kontext oder im wie auch immer. Also es sind natürlich viele Stücke drauf, die als Mahnmal auch dienen, wie zum Beispiel so ein Stück wie 6 Millionen Euro Arsch, wo ich irgendwie meine Unfähigkeit irgendwie besinge, irgendwie mich gewissen Reizen zu entziehen oder irgendwie, also das könnte man auch kann man so oder so deuten, ne? Das ist auch das könnte man auch misogyn deuten, was ich absolut nicht so meinte, sondern eher so, dass ich so ein bisschen unbeholfen war damals. Da geht's um einen Arsch, so, da geht's um eine körperliche Schönheit, die ich ja, wie auch immer, ein bisschen in meiner damaligen Ungelenktheit so ein bisschen, vielleicht nicht so ausdrücke, wie's korrekt wäre, so zwar auch nicht übermäßig scheiße, aber wie ungelenk gewisse Alpha-Typen imitierend, wie ich damals eben war. Also das ist da auch mit drauf. Da habe ich jetzt gesagt, das nehme ich jetzt nicht runter, ne? Genau wie man den Tempelhof nicht abreißen sollte. Ne? Was nicht heißt, dass ich ein Nazi bin. Aber so diese ich mache das jetzt mal weg und das gibt's nicht. Ich meine, das habe ich jetzt auch gemacht, als es darum geht, irgendwie für Colin Fernandes was zu posten. Da habe ich auch was gepostet und dann gemerkt, oh, das ist eigentlich voll albern. Was soll ich jetzt auch wie alle Typen jetzt dann, ich peitsche mich jetzt aus und weiß nicht. Und am Ende machst du es keinem recht und du merkst auch, es bringt auch keinem was, weil was soll ich jetzt hier beweisen? Ich mache im Alltag das Richtige und es bringt online nichts. Klar, kann ich eine Stimme zeigen, kann ich Position einnehmen, aber es war mir zu blöd irgendwie und dann habe ich es wieder gelöscht. Das mache ich jetzt hier nicht, ich lasse das da drauf. Habe ich halt gemacht, so war ich halt. Wenn das Leute stört, wie auch immer, dann muss man mich konfrontieren oder mit mir reden, finde ich, weil ich bin auch interessiert an Diskursen, aber da sind nochmal eben ein paar Patzer mit drauf auch. So gesehen sind da Sachen irgendwie relevant auf eine Art, eben nicht auf die Art, dass ich jetzt vorpresche als Kultur Subventionierer, sondern als lebender Beweis für etwas, keine Ahnung. Also als, weiß ich nicht, Hälfte Gandhi, Hälfte Louis C.K., keine Ahnung, weiß nicht.
Also am 18.04. steht dann die wirklich wahren Dinge, 15 Jahre Anniversary Edition auf schwarzem und weißem Vinyl in den Plattenläden. Du hast vorhin schon gesagt, du bist gerade super busy. Wie geht's bei dir jetzt weiter die nächsten paar Wochen, Monate? Auf was fieberst du so hin? Im Jahr 2026, was ja noch gar nicht so alt ist.
Ja, ich arbeite an weiteren Sachen. Ich habe dafür gesorgt, dass ich mich noch halten kann in dem Ding. Weil ich habe es nie zu einer Million oder zu 100.000 Euro gebracht. Darum muss ich weiter strugglen und ich habe keine richtige Ausbildung. Darum, muss ich weitermachen und hab noch ein Album gemacht. So, das muss ich jetzt mal fertig aufnehmen. Und das ist auch kein Soul. Das ist das ist das, wo ich wirklich stehe. Das ist das, wovon von David Bowie spricht. Da, wo es unangenehm wird, mach da mal weiter. Also da sind Sachen, Seiten von mir, die ich nie zulassen wollte, so richtig. Und das ist schon interessant für mich selbst auch. Eine hybride Musik, wie auch immer. Also eine Töne oder Stile anzuwenden, die mir unbekannt sind, wo ich wieder eine Selbsterfahrung mache, wie auch bei den anderen Alben. Wie gesagt, auch diese Relevanzthema noch mal aufzugreifen. Sicherlich sind das auch relevante Themen, weil ich ein suchender Künstler bin oder eine suchende Person und auch damals beim Bundesischen Song Contest, glaube ich, als ich da hochgekommen bin mit dem Album, einfach auch sehr ungewöhnlich war für die Musikszene, so von der Erscheinung, vom Typ her, weil ich auch neurodivers bin, also eindeutig neurodivers, nicht modisch und auch unmodische Anteile habe, die ich auch nicht öffentlich mache, weil das sind Diagnosen, die sind eben nicht cool und ich werde auch darüber nicht mehr reden, aber das sind einfach Sachen so, die aus diesem Hip-Hop-Gedanken damals kam ich aus einer Welt, wo mir klar war, okay, wir sind irgendwie alle Außenseiter und das habe ich repräsentiert. Heute teilt sich das nochmal in andere Kategorien, weiß ich nicht, aber in andere Interessengruppen, Tribes, wie auch immer. Das ist jetzt alles ein bisschen fundierter und komplexer und aufgedröselter und entlarvter, dekonstruierter. Aber damals habe ich gedacht, ey, ich mache doch eine gute Sache hier. Ey, ich bringe hier Diversität in die Musik. Ne, so das war mir wichtig, dass ich das dahin schaffe. So und da was repräsentiere. Und das ist nach wie vor etwas, was eine Lebensaufgabe sein wird für mich, nämlich irgendwie versuchen, in die Gesellschaft zu passen, so, weil es nicht so einfach so geht, leider. Es ist nicht so einfach. Also eindeutig für gewisse Personen mit gewissen Geschichten eindeutig nicht und eben aber auch sehr subtil und manchmal nicht so offensichtlich. Also das muss ich aber auch nicht aufblasen. Das sind innere Antriebe, wie man so schön sagt. Es gibt eine Wunde und wenn es diese Wunde nicht gäbe, dann würde man das Ganze auch nicht machen. Also das hat immer etwas, finde ich, mit einer Wunde zu tun oder mit einem Antrieb, den man vielleicht auch gar nicht wissen muss, was das ist. Ja. Ne? Also genau, ich mache ein neues Album und das dreht sich eher um das Älterwerden. So.
Trotzdem vielen Dank für deine Offenheit bei der ganzen Geschichte und ich wünsche dir ganz viel Erfolg für dieses kommende Album.
Dankeschön.
Und den Leuten da draußen viel Spaß beim die wirklich wahren Dinge Anniversary Edition suchen im Plattenladen. Ist ja immer sehr, sehr heiß nachgefragt, diese Special Record Store Day Releases. Deswegen gehe ich davon aus, dass das Ding sehr schnell vergriffen wird. Am besten direkt morgens um 8, 9 sich mal anstellen.
Und, ein Zelt aufschlagen, genau.
Zelt aufschlagen, genau. Wie macht man das bei den K-Pop-Konzerten hier in Berlin? Dann campt man einfach schon einen Tag vorher da. Ich würde zum Abschluss gerne noch eine kleine Schnellfragerunde mit dir machen, Flo. Ich gebe dir zwei Möglichkeiten und du musst dich aus dem Bauch heraus spontan für eine entscheiden. Okay. Würdest du eher den seltenen Vinylschatz bequem nachts auf dem Bett auf Discogs zusammenklicken oder stundenlang wühlen und mit schwarzen Fingern staubig im Plattenladen ausgraben?
Also beides ist wie bei H&M einkaufen. Shoppen kann anstrengend sein.
Sehr gut.
Also ich weiß es nicht. Ich glaube, liegen bevorzuge ich mittlerweile. Aber ich sag mal, also so ein sonniger Tag in San Francisco könnte schon was bringen. Also I don't know. Also ich weiß, dass wenn ich im Urlaub bin und Platten sammle, dass ich dann Stress habe. Und es kommt darauf an, wo du die sammelst. Also ja, also ich glaube, im Moment bin ich eher so Discogs-mäßig, schick mal rüber. So nach dem Motto, lass mal die Post das machen. Aber ich glaube, es kann auch wieder Phasen geben, wo man irgendwo so entspannt ist, dass man die Zeit hat und die Ruhe und auch die Zufriedenheit, wo man sagt, ey, ich gebe mich mit einer Platte hier zufrieden und den Rest lasse ich hier.
Ja. Du, ich kenne diesen Stress, aber ich will auch immer, wenn ich im Urlaub bin, immer eine Vinyl aus dem Ort mitnehmen. Am besten auch in der Sprache, in der man da unterwegs ist.
Safe.
Und das ist auch immer ein bisschen Stress, tatsächlich.
Ja, es ist,
da was Gutes zu finden.
Ist so, ist positiver Stress. wobei man natürlich auch mit Humor daran gehen kann und sagen kann, ey gut, wenn das am Ende eben eine Gurke ist, dann ist doch lustig. Ich meine, ist doch auch cool. Dann wird es halt Rhythm Roulette-mäßig. So, dann, ich meine, früher haben wir halt irgendwie
oder
einfach die CDs, die rausgestellt worden sind, hier zu verschenken auf der Straße mitgenommen. Waren da irgendwelche New Age Sachen dabei oder weiß ich, Pluhan oder wie heißt die Sängerin oder so Poesie, was ich Hannelore Elsner liest und was weiß ich. Da haben wir die mitgenommen und dann haben wir halt das einfach gesampelt, so auf gut blöd. Ne? Also ist immer was dabei eigentlich. Ich finde auch, man sollte immer irgendwas mitnehmen, da wo man ist und genau, es ist.
Oder einfach das Plattencover entscheiden lassen.
Auch das geht alles, kennen wir alle. Also auf jeden Fall ist es Konsum, es kann Konsumstress sein, aber es kann auch entspannt sein, so, keine Ahnung. Also im Moment liege ich eher lieber.
Sehr gut. Plattencover blitzblank in einer geschützten Plastikhülle oder so richtig schön abgegriffen?
Also ich hab's lieber in der Hülle, muss ich sagen. Weil das kenne ich seit Tag 1 so und das fand ich immer total cool, dass man die dadurch aufwertet irgendwie haptisch.
Hätte ich nicht mit gerechnet. Gerade durch die Geschichte, die du vorhin erzählt hast, dass du aus deiner Familie sehr viele alte Platten bekommen hast, hätte ich jetzt eher mit der zweiten Antwort gerechnet. Das überrascht
die
mich.
Die waren sehr gepflegt. Die waren im Schrank und die waren auch nicht. Also wenn die jetzt aus den 60ern waren, dann war es in den 80ern gerade mal 20 Jahre her und erst als ich so auf dem Flohmarkt und was weiß ich gekauft habe und die einfach abgeranzt waren, da war es aber auch, also es war mir schon früh, auch als ich irgendwie Platten eingekauft habe, damals in den 90ern, dann irgendwie war das irgendwie cool, dass man irgendwie sieht, wenn man in den Plattenladen geht, dann haben die diese Schutzhüllen und das habe ich irgendwie nie hinterfragt. So. Also wenn's da mal, ich habe so eine Originalpressung, die waren auch eingeschweißt, die habe ich dann auch so gelassen, da habe ich dann keine Hüllen drum gemacht. So. Aber so, ich finde diese Hüllen schon irgendwie schick, ich weiß nicht, ich mag das einfach.
Ey, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ich habe ein anderthalbjähriges Kind zu Hause, was mit Vorliebe den Vinylschrank ausräumt.
Na klar.
Und da sind diese Schutzhüllen wirklich Gold wert.
Ja, digging.
Er hat so ein kleines Fach, was er anfassen darf. Da darf er sich ein bisschen austoben. Aber ansonsten bin ich da auch ein bisschen sensibel.
Ja.
Letzte Frage. 7-Inch oder 12-Inch?
Also, es ist dieses Spiel, wo ich mich für eine Sache entscheiden muss, ne?
Ja.
Lieber 12, weil bei 7-Inch steige ich nicht durch. Da habe ich immer Pech. Ich freue mich über die paar, die ich habe und auch über die, die ich geschenkt bekommen habe oder was weiß ich, so aus der Schweiz von so Reggae-Leuten, die so mit Digital Sound oder wenn man mal irgendwie eine geschenkt bekommen hat, die irgendwie cool ist. Ich habe eine von Twit bekommen, die liebe ich über alles, meine absolute Lieblings-7-Inch. So ein ganz rares Ding. Die liebe ich über alles, aber ich habe immer Pech beim 7-Inch sammeln, weil ich da keine Ahnung habe. Also ich kaufe lieber 12.
Geht mir aber genauso. Man muss auch weniger aufstehen und die Platte umdrehen. Läuft einfach ein bisschen länger durch, ist auch ein bisschen bequemer.
Wenn du Spaß hast am Auflegen, ist 7-Inch der Shit, völlig klar. So.
Das stimmt. Da bin ich leider nicht so im Game drin, tatsächlich, deswegen.
Nee, ich bin auch ganz schlechter DJ, ganz schlecht. Ich kann nicht mal mit einer Konsole auflegen, das ist einfach nur ein Desaster. Ich als DJ, forget it.
Musst du ja auch nicht. Neues Album rausbringen?
Nee.
Freuen wir uns drauf, ja. Und wir freuen uns auf den 18.04., wenn dann die wirklich waren Dinge, die Jubiläumsedition 15 Jahre in den Plattenläden steht. Ich danke dir für deine Zeit, Flo, mega.
Danke dir auch.
Lieben Gruß nach Bremen und lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf.
Danke, du auch. Ciao, ciao.
An der Nadel. Ein Flux FM Podcast über das gute Gefühl mit Vinyl. Zum Record Store Day 2026.